ARD Sounds.
Es ist 4 Uhr morgens. Am Bahnhof in Krefeld ist es noch ruhig. Nur eine Frau, sie ist Mitte 30, steigt in den Zug. 11 Stunden liegen vor ihr. Mit der Bahn, mit dem Bus, die letzten Kilometer zu Fuß.
Ich glaube, zuletzt habe ich es mitbekommen über Social Media, weil dann hat das ziemlich die Runde gemacht, wo es dann hieß, der soll da quasi zum Sterben jetzt gelassen werden.
Sie will auf die Insel Pöhl, weil ihr das Schicksal des Wals, das von Timmy, keine Ruhe lässt.
Dann wurden da auch viele Facebook-Gruppen aufgemacht und dadurch bin ich halt da so richtig erst durch aufmerksam geworden, ja.
Ich habe mit ihr telefoniert, als alles längst vorbei war und die Timelines wieder anderes gezeigt haben als solche Wahlvideos, Demos und KI-Songs.
Absolute Eilmeldung. Update zum Timmy-Drama in der Ostsee. Für Timmy läuft die Zeit ab und jetzt eskaliert alles.
Und es wird immer behauptet, dass es stirbt überhaupt nicht. Und wir wissen alle, dass diese Wale sind Millionen Jahre alt. Die können Tausende von Kilometern schwimmen.
Was ist mit ihrer Würde? Was ist eigentlich Ihre Absicht, was Sie hier verfolgen?
Die Plattformen sind damals voll von Timmy. Und Susanne Sommer, so heißt die Frau aus Krefeld, will helfen. Irgendwie.
Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann jetzt nicht zu Hause weiter sitzen und zugucken. Als es dann hieß, ja, es geht nicht voran, wollte ich zumindest mal gucken, ob ich da irgendwie helfen kann oder irgendwas machen kann oder irgendwas bewegen kann.
Auf Instagram zeigt sich Susanne beim Radeln mit ihren Kindern. Oder mit ihrem Hobby, Schildkröten. Aber an diesen Tagen im April beschäftigt sie vor allem eines. Der Wal vor Pöhl.
Ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die sich gerade so fühlt, die so mit dem Wal fühlt und auch diese Ohnmacht und gewisse Form auch von Hilflosigkeit. Man wünscht dem Tier einfach so sehr, dass es wieder zurückfindet. Zugleich ist da aber auch so viel Wut.
Viele Leute nennen den Wal Timmy, seit er in der Nähe des beliebten Timmendorfer Strands festsaß. Oder sie nennen ihn Hope, Hoffnung. Susanne liebt Tiere.
Ich habe eigentlich immer irgendwas mit Tieren gemacht, mein ganzes Leben lang schon.
Früher hat sie sogar mal beim Tierarzt gearbeitet und war Eichhörnchenretterin.
Susanne fährt also los, mit dem Zug nach Pöhl. Die Unterkünfte dort sind restlos ausgebucht.
Die kleine Ostseeinsel ist nämlich gerade im absoluten Ausnahmezustand. Unzählige Leute pilgern zum Wal.
Am Anfang habe ich immer gedacht, das sind einfach Schaulustige. Aber ich glaube, Susanne, der ist das Schicksal von diesem Wal echt nahe gegangen.
Aber es ist ja schon ein Unterschied, ob man zu Hause Nachrichten schaut und den Wal bemitleidet oder ob er einem so sehr leid tut, dass man hinfährt. Und dann erreicht der Aufruhr um den Wal ein neues Level.
Da springt jemand rein. Oh Gott.
Im Internet gibt es ein Video, gefilmt von Passagieren auf einer Fähre, die gerade durch die Bucht fährt. Man sieht, wie eine Frau in Neoprenanzug und Schwimmweste über die Reling klettert.
Oh Gott. Da ist jemand reingesprungen.
Die Frau kraut los. Sie schwimmt rüber Richtung Wal.
Wir versuchen herauszufinden, was in den Menschen vorgeht. In denen, die extra nach Pöhl fahren. Und in denen, die hier leben. Auf einer kleinen, ruhigen Urlaubsinsel, die plötzlich zur Pilgerstätte unzähliger Wahlsupporter wird. Und zum Schauplatz eines absurden Medienspektakels.
Wir werden uns in dieser Folge anschauen, wie es so weit kommen konnte. Und was genau mit dem Wal passiert ist, dort in der schmalen Bucht vor der Insel Pöhl.
Die Forscher haben ja gesagt, der Wal liegt im Sterben. Wie steht es wirklich um ihn? Kämpft er noch um sein Leben? Oder ist er auf seinem Irrweg durch die Ostsee bis hierher gekommen, am Ende seiner Kräfte, um hier schließlich zu sterben?
Ich hätte ihn damals echt gerne selber gefragt. Aber wie Lisa in Folge 1 schon gesagt hat, man kann ja schlecht in den Wal hineinschauen.
Aber wir können uns ansehen, was für Lebenszeichen er noch von sich gibt. Und wie unterschiedlich diese Zeichen verstanden werden. Dort, auf Pöhl, glauben irgendwie alle zu wissen, was das Beste für den Wal ist. Aber was ist denn wirklich das Beste für ihn? Ich bin Anne Luckmann.
Ich bin Nathalie Süß. Und das ist Wild Crimes. Timmy, die Hoffnung stirbt zuletzt. Folge 2, Mission Freiheit.
Die Frau, die von der Fähre springt und zum Wal schwimmen will, wird von der Polizei gestoppt. Sie bringen sie in den Hafen, wo unzählige Reporter stehen.
Was haben Sie gerade gemacht?
Ich bin zum Wal geschwommen, weil dem geht's eigentlich sehr gut. Und der wird trotzdem sterben gelassen. Der weint die ganze Nacht.
Die Frau steht da, mit nassen Haaren, ringsherum die Kameras auf sie gerichtet. Die Videos sind auf vielen Plattformen zu sehen.
Ich habe immer gesagt, ich komme, ich liebe dich, du bist mein Schatz, ich liebe dich. Ich habe Töne gemacht, wie ein Wal habe ich versucht. Ja. Und der hat Fontänen gemacht, Fontänen.
Und ich bin ja für den NDR auch dorthin. Ist ja mein Job.
Ich war gerade einmal rings um die Bucht. Es ist ein ganz komisches Gefühl, wieder hierher zurückzukommen. Nachdem man so oft da war, jeden Tag wieder aufs Neue hergefahren ist.
400 Meter links abbiegen in die
Eigentlich brauche ich gar kein Navi mehr.
Jetzt bin ich das erste Mal wieder hier, um Gregor Daniel zu treffen, einen waschechten Pöhler.
Also wenn jemand fragt, wo kommst du her und du sagst Pöhl, dann sagen die auch, da lag doch der Wal. Und vorher kannte fast keiner die Insel. Das war halt so ein Insider.
An seiner Tür hängt ein blaues Schild. Ankerplatz steht da. Natürlich über einem großen Schiffsanker. Wir setzen uns auf seine Terrasse.
Gregor ist Mitte 20. Er hat kurze, schwarze Haare und eine Brille auf der Nase. Er lebt schon immer auf der Insel.
Für mich ist das total schön hier. Also ich könnte hier auch gar nicht wegziehen.
Als Teenager hat er geholfen, Fischbrötchen zu verkaufen. Auf einem umgebauten Fischkutter. Heute gehört der Kutter Gregor. Im Sommer ist er eigentlich jeden Tag am Hafen von Kirchdorf und verkauft dort Fisch.
Auf dem Weg zur Arbeit kann man halt so rübergucken und dann hat man immer diesen kleinen Buckel gesehen von dem Wal.
Gregor wohnt 1,5 Kilometer vom Ufer entfernt, vor dem der Wal feststeckt. Und trotzdem...
Also als ich hier gesessen habe, wo wir beide jetzt hier sitzen, konnte ich den hören nachts. Wie er, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, gejault, geschrien. Er hat auf jeden Fall Laute von sich gegeben und das hat man hier gehört und das war nicht schön. Da hat man so ein bisschen Gänsehaut bekommen.
Und er ist nicht der Einzige, der den Wal nachts hört. Susanne ist jetzt auch da. Nach 11 Stunden mit Bus und Bahn und die letzten 3 Kilometer zu Fuß. Bis an den Bauzaun, mit dem die Polizei das Ufer absperrt.
Also als ich ihn das erste Mal da so gesehen habe, war sehr, sehr traurig die Stimmung. Alle waren einfach traurig und am Weinen, weil es ja wirklich jetzt hieß, man darf da nicht hin, man kann nichts mehr machen, keiner wird dem jetzt mehr helfen und man selber kann ja auch nichts machen. Es sind ja einem die Hände gebunden.
Susanne hat Tränen in den Augen. Alle um sie herum sind niedergeschlagen.
Susanne hat kein Zimmer mehr bekommen. Es wird spät, der Platz am Zaun leert sich langsam. Sie tauscht mit den anderen noch Nummern aus, dann bricht die Nacht herein. Diese Nacht verbringt Susanne draußen im Freien. Sie hört die Geräusche, die der Wal von sich gibt. Jeden Atemzug, jede Regung. Ein Lebenszeichen.
Man hat so gedacht, oh Gott sei Dank. Ja, unser Codewort war dann immer, wenn er eine Fontäne von sich gegeben hat, habe ich dann immer so in die Gruppe geschrieben, Fontäne mit so einem roten Herz dahinter.
Für Gregor ist das ein beklemmendes Gefühl. Für Susanne ein kleiner Glücksmoment. Die Empfindungen könnten nicht weiter auseinandergehen.
Ey, ich sag's dir, gefühlt alle, die ich dort getroffen habe, haben die Reaktionen von diesem Wal unterschiedlich gedeutet. Als Hilferufe, als letztes Aufbäumen vor dem Tod oder auch als Fluchtinstinkt. Denn in den nächsten Wochen werden die Leute ihn anfassen. Noch viel mehr als das bisschen Handauflegen von Robert Mark Lehmann damals. Und das bei einem Wildtier.
Es gibt da diese eine Szene, die geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Da steht eine Gruppe Menschen vor Gregors Fischkutter, demonstriert für den Wal. Und einer isst dabei genüsslich sein Fischbrötchen. Und genau diesen Mann schnappt sich einer der Reporter.
Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Den Wal retten und das Fischbrötchen essen?
Nein.
Warum nicht?
Weil es Essen ist, Nahrung, und den Wal würde ich nicht essen.
Das ist eine blöde Frage. Das ist
eine blöde Frage.
Nee, ist es nicht, aber die Dinger, die liegen da unten zum Verkauf. Der Wal soll gerettet werden. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Doch, wegen den Netzen, wegen dem Stellnetz.
Ja.
Das ist das Problem.
Das ist auch richtig, ja, aber trotzdem.
Deswegen hat er das Netz im Maul.
Ja, und ich den Fisch halt hier.
Das ist doch so schräg, das kann man sich nicht ausdenken.
Nee. Dieser Wal löst so viel Empörung und Emotionen aus und während der da liegt, sterben tausende andere Wale in irgendwelchen Fischernetzen. Das ist doch das eigentliche Problem. Wenn es diese Netze nicht gäbe, wer weiß, ob der Wal überhaupt hier gelandet wäre.
Diese Zusammenhänge interessieren einige aber offenbar gar nicht. Der Wal liegt da, den kann man sehen, da kann man sich wunderbar hineinversetzen und für diesen einen Wal kämpfen. So nach dem Motto, Wal retten, Problem gelöst.
Leises Meer, grauer Morgen.
Der Wal ist inzwischen ein Social-Media-Phänomen.
Über deinen Sorgen.
Es gibt Wal-Memes, es gibt KI-Videos über den Wal, Lieder über sein Schicksal.
Kalter Sand in deiner Haut.
Weil deine Haut durch das Süßwasser völlig aufgedunsen ist. Er hat sich das nicht ausgesucht, nicht das Leid, nicht diesen Ort.
Klingt ein bisschen wie die Parolen auf den Demonstrationen damals.
Und da werden jetzt auch gegen Till Backhaus, den Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern, Rufe laut. Er würde den Wal da krepieren lassen. Die Demonstranten machen ganz schön Druck.
Keiner von uns will weiter zugucken, wie Hope da unten elendig verreckt.
Gut, also ich glaube, Herr Backhaus, die lachen nicht mehr.
Und Till Backhaus, dem wird vorgeworfen, dass er den Wal der Forschung zur Verfügung stellen will. Und zwar tot.
Aber jetzt mal ehrlich. Till Backhaus, der sitzt seit 36 Jahren im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Der ist doch einiges an Gegenwind gewohnt. Lässt sich so jemand von einem Shitstorm in den sozialen Medien aus der Fassung bringen?
Naja, er will ja auch wiedergewählt werden. Im Herbst, da steht die Landtagswahl an. Da macht sich ein toter Wal jetzt auch nicht so gut. Und die Proteste auf Pöhl werden immer lauter.
Oben am Zaun protestieren jetzt um die 50 Menschen. Einige filmen sogar mit.
Zwei oder drei Polizisten halten Wache. Die Demonstranten sind emotional und wütend.
Und dann hebt jemand den Zaun an einer Seite aus der Verankerung.
Sie schieben ihn beiseite, drängen durch die Lücke auf den Feldweg und rennen los. Die Polizei fängt die Demonstranten vor dem Wasser ab.
Also. Erst ist da eine Frau, die von einer Fähre springt. Und jetzt noch Leute, die einen Zaun durchbrechen. Was denken die sich? Dass sie den Wal anpacken und von seiner Sandbank zerren können?
Alle möglichen Fernsehsender, Zeitungen, Nachrichtendienste haben Reporter vor Ort. Sie schreiben Online-Ticker. Es gibt sogar einen Livestream vom Wal. Mit Wärmebildkamera nachts. Man kann den Wal rund um die Uhr beobachten. Sowas gibt's sonst nur bei Großereignissen.
Aber der Wal wird ja auch gerade zu einem Großereignis.
Ich stehe damals immer mit meiner Technik am Ufer und berichte live. Ich muss sogar eine Liste schreiben. Wann, mit wem, welches Live-Gespräch. Man hat gar keine Zeit zum Reflektieren. Was mache ich hier eigentlich? Ist das richtig, dem Thema so viel Aufmerksamkeit zu widmen? Also, klar, wir berichten über das, was die Leute interessiert. Das haben wir bei dem Live-Ticker gemerkt. Jede kleinste neue Info wurde da unfassbar oft geklickt. Aber wir haben uns schon gefragt, machen wir die Leute vielleicht nur noch mehr verrückt? Die dann wiederum auf Social Media durchdrehen, wo ich mir dann denke, mein Gott, die 1000 Wale, die in der gleichen Zeit in Fischernetzen verenden, über die redet doch keiner. Lass doch den hier einfach in Ruhe. Ich bin fast ein bisschen zynisch geworden. Aber das ist ja auch ungerecht, weil viele einfach ehrlich betroffen waren.
Dieses Mitgefühl vom Anfang ist jedenfalls umgeschlagen. In Wut. Die bekommt auch Lisa Clemens zu spüren, die Meeresbiologin. Sie hatte den gestrandeten Wal ja untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass er wohl hier sterben wird. Und dass weitere Rettungsversuche keinen Sinn ergeben.
Lisa ist jetzt wieder in Stralsund. Dort forscht sie am Deutschen Meeresmuseum.
Es hat halt bei mir angefangen mit diesen wahnsinnig vielen E-Mails. Auf einmal öffne ich mein E-Mail-Postfach und habe halt diese... Da waren es noch nicht Hunderte, es sind dann Hunderte geworden, aber am Anfang halt schon so die, ich glaube es waren 70 E-Mails und ich so, hey, was ist jetzt passiert?
Wildfremde Menschen rufen plötzlich bei ihr an. Ihr Arbeitstelefon muss deswegen sogar abgeschaltet werden.
Und alle sagen, nimm es nicht persönlich, aber vor allem, wenn man mit dem Namen angesprochen wird, man nimmt es doch persönlich. Es ist verletzt, es hat wehgetan und es hat auch Angst gemacht. Auch mit diesen Morddrohungen. Ich weiß nicht, ob das so blöd anhört. Also ich habe mich eine Weile nicht wirklich nach draußen getraut. Ich habe mich nicht getraut, mit dem Hund Gassi zu gehen. Ich habe mich nicht getraut, einkaufen zu gehen, weil ich einfach halt Angst habe. Also es muss nur eine Person muss das durchziehen, was sie mir da droht.
Lisa wird als Mörderin beschimpft. Noch nie in ihrem Leben wurde sie überhaupt beschimpft und schon gar nicht bedroht.
Ich möchte gerne in meinem kleinen Raum sein oder auf dem Wasser sein, die Tiere beobachten. Das ist das, was ich machen möchte.
Und im Netz formt sich immer mehr Widerstand. Dort fordern die Menschen, die Rettungsmaßnahmen wieder aufzunehmen.
Es sind Hilfeschreie, keine Schreie nach dem Tod. Also nochmal, ich glaube immer noch ganz fest, dass es einen Grund hat, warum er immer wieder Richtung Küste zum Mensch kommt. Er sucht Hilfe. Das Netz muss raus. Wenn das Netz raus ist, am besten noch eine Tonne Fisch davor. Naja, was weiß ich denn? Ich bin ja kein Walretter.
Wer sich hier als kein Walretter bezeichnet, ist Danny First Class. So heißt er auf Social Media. 70.000 Follower auf TikTok. Die ruft er zu Demos auf. Und er fährt selber nach Pöhl.
Danny Hilse. Hilse heißt er, glaube ich, oder? Ja.
Gregor ist der Typ auch aufgefallen.
Ja, der war auf fast jeder Demo mit dabei. Ganz vorne immer mit dabei. Und ja, es ist halt so ein Wiedererkennungsmerkmal mit dem Tattoo. Und den hat man halt immer wieder mal gesehen auf den Demos.
Danny Hilse, so heißt er eigentlich, kommt aus Niedersachsen und hat dort ein Tattoo-Studio. Er hat ein ziemlich großes Gesichtstattoo, das ist so ein Tribal. Und auf seinem Kiefer ein Harley-Davidson-Logo. Danny war früher bei den Hells Angels, der Rockerbande. Eine Zeit lang war er bei Aktionen der AfD dabei. Und er hat das Bündnis Gemeinsam für Deutschland mitorganisiert. Ein Protestbündnis, auch mit Leuten aus der Querdenker-Szene. Die Demos hat sogar der Verfassungsschutz beobachtet.
Okay, schon ein fragwürdiger Hintergrund.
Er setzt sich schon länger für Tierschutz ein, zum Beispiel für Straßenhunde. Und seine Posts unterlegt er mit solchen KI-Songs.
Wenn alle sagen, es bringt doch nichts mehr, steht einer auf gegen das Meer. Der die First Class, ein Licht in der Nacht, für die Schwachen der Welt, die keiner bewacht. Für Tiere, für Kinder, für Menschen allein, sagt er leise, ihr müsst nicht verloren sein.
Und der wird jetzt zum Wahlunterstützer?
Der wird jetzt zum Wahl-Ultra.
Wissen Sie was? Sie lachen über uns, weil wir anders sind. Wir lachen über Sie, weil Sie alle gleich sind. Und weißt du was? Nicht mit uns. Kommen Sie hierhin. Wir brauchen jetzt die Freigabe, Hope zu retten. Und wir wollen nicht mehr warten.
Danny ist also auf Pöhl. Susanne auch. Sie ist gerade wieder auf dem Weg zum Absperrzaun und merkt, hier stimmt was nicht.
Ganz viele Polizeibusse fuhren die ganze Zeit an mir vorbei, ganz viele Fernsehteams und Kamerateams. Also ich habe alle möglichen Sender gesehen. Ich dachte, oh mein Gott, was ist hier gleich los? Was geht jetzt hier gleich ab?
Als die Wahlsupporter zum Bauzaun einbiegen, versperrt die Polizei ihnen den Weg und den Blick zum Wahl. Jetzt geht bei Susanne das Kopfkino los. Was machen die da mit ihm? Warum lassen die uns nicht zusehen? Sie lässt sich ins Gras sinken, wütend und verzweifelt.
In dem Moment kam der Danny wieder vorbei. Dann hat er sich zu mir runtergebeugt, weil er gemerkt hat, dass ich echt fertig mit den Nerven war und sagte so, sollen wir heute einen Wal retten?
Danny weiß da schon mehr.
Ich hab den nur so anguckt. Ich so, echt jetzt? Und der so, pst, guck gleich die Pressekonferenz. Ich so, nee, oder?
Und dann verschwindet er wieder. Zu der Pressekonferenz, die Danny da meint, hat Backhaus ins Ministerium eingeladen.
Draußen auf Pöhl schauen sie die Pressekonferenz im Livestream. Diese Szene filmt Susanne mit dem Handy.
Oh mein Gott.
Nochmal die neue Bewertung, das Konzept erfüllt, das Bekehrung der mildesten
geeigneten Mittel werden das begleiten. Und es muss natürlich auch alles dokumentiert werden, ja, logischerweise, dass das Projekt dann hoffentlich zum Erfolg führt.
Leute, er hat zugestimmt. Ja, er hat zugestimmt. Das Konzept ist, ja, das ist live doch gerade. Er hat zugestimmt. Es wird gemacht, ja.
Die Menschen fallen sich in die Arme. Das, wofür sie hergekommen sind, wofür sie gekämpft haben, das passiert jetzt wirklich. Susanne ist total überwältigt. Sie weint Freudentränen.
Wie könnt ihr jetzt mal bitte jubeln? Oh mein Gott.
Bei Lisa in Stralsund sind auch alle in heller Aufregung. Aber nicht vor Freude.
Also ich habe dann die Pressekonferenz nicht angeschaltet, aber ich habe meine Kollegin gesehen. Bin rübergelaufen in das andere Büro, wo so alle sehr hektisch darüber diskutiert haben. Und dann habe ich schnell, also in Kurzfassung, dann Bescheid gesagt bekommen, dass es jetzt nochmal einen Lebendversuch gibt.
Und das nach mehr als 2 Wochen auf der Sandbank.
Ich habe mich schon ein bisschen verarscht gefühlt. Kann ich das so sagen? Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Habe ich ein bisschen verarscht gefühlt und aufgewühlt. Ich war innerlich aufgewühlt und fassungslos.
Ein Buckelwal, der in der Ostsee umherirrt, wo es für ihn kaum Nahrung gibt, der eine Verletzung von einer Schiffsschraube hat, Hautkrankheiten und ein Fischernetz im Maul, der 4-mal gestrandet ist. Und der soll jetzt lebend geborgen werden?
Lisa ist in Schockstarre. Und die Demonstranten auf Pöhl können ihr Glück kaum fassen.
Sie hätten auch wahrscheinlich schon eine Sektflasche aufgemacht. Irgendjemand hat sogar, glaube ich, eine Sektflasche aufgemacht. Und dann hieß es von der Polizei, der Herr Backhaus kommt jetzt hier hin. Wir sollen uns quasi benehmen, sonst wird das alles wieder abgeblasen.
Der Minister kommt extra noch auf die Insel. Zu den Demonstranten, die ihn vorher angefeindet haben.
Die meinen das nicht nur ernst, sondern die sind auch bereit, nicht nur Wissen und unserem Wahl zu helfen, Hob, bei mir heißt er Hob, man wird auch nie einen anderen Namen bekommen.
Bei uns auch.
Das ist schon mal sehr gut, denn Timmy könnte auch Tilly heißen, das möchte ich nicht.
Susanne ist die Situation total suspekt. Ringsum Kameras, die Menge ganz kleinlaut und der Minister, als wäre er die ganze Zeit auf ihrer Seite gewesen.
Ja, man musste sich sehr zurückhalten. Ne? Dann hat er sich auch nachher nochmal vor die andere Kammer gestellt und hat dann so gesagt, ja, ich wollte ihn natürlich auch die ganze Zeit retten. Und ich dachte so, okay, 2 Tage vorher hast du noch was ganz anderes gesagt.
Schon eine ganz schöne Kehrtwende.
Backhaus sagt, er sei immer für sinnvolle Vorschläge offen gewesen. Und genau so soll dieses Konzept sein. Das kommt von einer Privatinitiative. Unter Federführung von 2 Millionären. Karin Walter-Mommert, die kennt man vor allem im Pferdesport. Und Walter Gunz, Mediamarktgründer, ein Riesenimperium. Die beiden finanzieren die Mission. Koste es, was es wolle. Der Plan ist erstmal, den Wal mit Luftkissen anzuheben. Dann soll ein riesiges Netz unter ihm durchgezogen werden. Das soll ringsum an 4 Pontons festgemacht werden. Schwimmplattformen, die dann ein Schlepper zieht, bis in den Atlantik. Backhaus sagt, dass dieses Konzept dem Wal kein Leid zufügt. Minimalinvasiv nennt er das.
Das klingt ja eher nach OP-Saal als nach Walrettung.
Ich muss auch sagen, wenn ich mir das vorstelle, Wal hochpumpen und dann das Netz drunter durch, schon alleine das ist doch physikalisch unmöglich. Ich habe nicht dran geglaubt.
Der Minister aber wohl schon. Warum hat er sich sonst dumm entschieden?
Naja, in jedem Fall erzeugt so eine Rettungsaktion gute Bilder. Und die Leute, die das Konzept entwickelt haben, übernehmen die gesamte Verantwortung. Und sie zahlen auch alles. Damit wäre Backhaus fein raus. Und vielleicht entgeht er so dem Druck von Lobbygruppen, die auf ihn einwirken.
Wir wissen nicht, wie viele ans Ministerium schreiben, wer da alles Einfluss nehmen will. Was wir wissen... Auch ein Teil der Rettungsinitiative wendet sich schriftlich an die Behörden. Und auf dieses Schreiben sind wir bei unserer Recherche gestoßen. Darin werden strafrechtliche Konsequenzen in den Raum gestellt, sollten die Behörden nicht innerhalb von 72 Stunden eine Baggerrinne für Timmy ermöglichen. Sie versuchen, Druck zu machen. Wie sehr das Backhaus beeinflusst hat, das fragen wir ihn später noch persönlich.
Manche sagen, nichts zu tun sei Tierquälerei. Und andere, das werden wir noch genauer hören, sagen, die Rettungsversuche seien Tierquälerei. Das ist gar nicht so einfach zu klären. Das Tierschutzgesetz verbietet es, Tieren grundlos Schmerzen zuzufügen. Das gilt auch für Wildtiere wie den Wal. Das ist in diesem Fall aber noch komplizierter, weil der Wal ja schon von sich aus krank war, also gelitten hat. Wenn man unnötiges Tierleid verhindern könnte, aber nicht hilft, macht man sich möglicherweise auch schuldig. Das wurde zum Beispiel dem Umweltminister anfangs vorgeworfen. Der Vorwurf an Backhaus wegen Tierquälerei, der steht ab da eigentlich die gesamte Zeit im Raum.
Und noch etwas wird später wichtig. Das Gesetz gilt nur für Deutschland und deutsche Gewässer. Auf hoher See ist das nochmal anders. Also die einzigen, die wirklich was Positives mitnehmen, sind eigentlich nur die Anwälte, die diese Klagen ausfechten werden.
Jetzt darf die Rettungsinitiative also loslegen. Sie fliegen extra eine Walexpertin aus Hawaii ein. Tierärztin Jenna Wallace. Die war schon bei mehreren Walstrandungen dabei. Neben ihr werden die Tierärztinnen Anne Herrschaft und Kirsten Tönnies nach Pöhl geholt. Taucher, Biologen, Technikspezialisten und ein 25-köpfiges Team von der DLRG, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft.
Ich bin hier nördlich von Hamburg, weil ich verabredet bin mit einem, der bei der ganzen Rettungsaktion direkt am Wal dabei war.
Oliver Bartels hat mich zu seinem Trainingsraum eingeladen.
Hi.
Hallo. Das ist ja tricky zu finden hier. Hi.
Deswegen habe ich dir extra den Standort geschickt.
Ah. Hallo. Hi. Nathalie, hi.
Oliver ist 35, groß gewachsen, breites Kreuz. Er macht Kampfsport. Und bei seinen Oberarmen könnte man denken, also wenn jemand einen Wal bewegen kann, dann er.
Ja, cool.
Ich hab's gleich benutzt, hab mich jetzt eine Stunde verhauen lassen von ihm.
Ja, ist aber andersrum. Trips das wahrscheinlich.
Ja. Was machst du hier?
Oliver ist eigentlich Polizist. Und er macht Katastrophenschutz. Er war bei der Flut im Ahrtal im Einsatz. Und ist bei der DLRG auf Usedom. Sein Team wird damals nach Pöhl gerufen. Mit 10 Booten, einem Rettungswagen, Wärmezelt, Technik, Drohnen. Auf Pöhl lernen sie den Umweltminister kennen, Till Backhaus.
Die ersten Worte vom Minister waren, wo wir da waren, schön, dass ihr da seid. Ich weiß, was ihr könnt. Macht, dass wir das hier hinkriegen.
Zu dem Zeitpunkt ahnt er noch nicht, welche Rolle sein Team am Ende der Walrettung selbst spielen wird.
Oliver rechnet damit, dass der Einsatz so 5 Tage dauert. Am Ende sind sie 13 Tage auf Pöhl. An Tag 1 schlagen sie das Basislager auf, im Hafen von Kirchdorf. Sie sollen die Walretter selbst retten, falls bei der Mission jemand verletzt wird oder über Bord geht.
Da sind ja auch Leute in dieser Initiative, die gar keine Fachleute sind. Sergio Bambarin, der Walflüsterer, so nennt er sich selbst. Er hat mal ein Buch über Delfine geschrieben, aber er ist weder Meeresbiologe noch Tierarzt.
Und Danny First Class, der TikToker, der darf jetzt auch Hand anlegen. Der schwimmt an den Wal ran, umarmt ihn sogar, ein Wildtier, bei dem die Wochen vorher ganz schön Spuren hinterlassen haben. Seine Haut ist total kaputt. Möwen picken auf ihm herum. Und dann diese tiefe Kerbe von einer Schiffsschraube. Danny paddelt also raus und trägt Zinksalbe auf. Die soll die Wunden heilen.
So, wir beide haben uns mal wieder heute Morgen an Hope gemacht. Uns Hope eingedeckt mit Zinksalbe, ja, auf den Nacken geschmiert. Dass das ordentlich einziehen kann für seine Haut, seine Haut. Geht's ja schon besser, wenn die Expertise so war, ne?
Ja,
genau. Genau. Also, Herr Gunz, die Haut sieht schon besser aus. Ich bin auch ein bisschen eingecremt, aber was gut für Hope ist, ja auch gut für uns, habe ich gehört.
Dieser ehemalige Rocker sitzt da auf einem Stand-Up-Paddleboard und schmiert den Wal ein?
Ja. Und er filmt ziemlich viel. Er macht Fotos und Livestreams, ist vielleicht auch seine Aufgabe als TikToker im Team. Aber dieses Filmen am Handy, das wird nachher noch zum Problem.
Aber nochmal. Er kennt sich ja gar nicht mit Walen aus. Das sagt er ja auch selber in seinen TikToks. Also warum lässt man diesen Influencer jetzt so dicht an den Wal ran?
Das wollten wir auch wissen. Wir haben ihn kontaktiert. Aber Danny will über die Mission nicht sprechen. Dafür hat uns der Anwalt geantwortet, der einen Teil der Initiative vertritt.
Ich zitiere mal aus dem Schreiben. Die Personen, die an der Rettung mitgewirkt haben, wurden weder nach politischer Überzeugung noch nach persönlicher Lebensführung ausgewählt, sondern nach Werten, die der Rettungsaktion zuträglich waren. Im Wasser wurde zudem schlicht Manpower benötigt.
Aber noch so viel Manpower kann nichts gegen das Wetter ausrichten. Denn auf Pöhl zieht gerade ein Sturm auf. Mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Und dann heißt es plötzlich, der Wasserstand steigt.
Der Wind dreht über Nacht auf und drückt noch mehr Wasser in die Bucht.
Plötzlich tut sich eine ganz neue Option auf. Wenn der Pegel weiter steigt, könnte der Wal womöglich von selbst losschwimmen.
Der 20. Tag, an dem der Wal festsitzt. Ein kalter, stürmischer Tag. Es wird gerade erst hell. Die Männer der DLRG schlafen noch.
Susanne hat nicht geschlafen. Sie ist mittlerweile wieder zu Hause. Aber sie kommt nicht zur Ruhe.
Ich habe immer hier am großen Fernseher den Livestream angehabt und habe morgens meine Kinder für die Schule fertig gemacht.
Die halbe Nacht hat sie die Wärmebildaufnahmen verfolgt. Inzwischen schaut der Rücken des Wals kaum noch aus den Wellen raus.
Das Wasser ist aufgewühlt. Bis auf den Wind und die Wellen ist es still in der Bucht. Der Wal ist alleine. Er ist jetzt komplett von Wasser umspült. Seine Fluke, also die Schwanzflosse, hebt und senkt sich. Und dann...
Lukas, ich dachte, oh mein Gott, der schwimmt einfach.
Der Wal schwimmt.
Er hat sich befreit.
Ja, ganz alleine. Er stößt Fontänen aus, schlägt mit der Schwanzflosse und schwimmt in der Bucht umher. Er schwimmt wirklich umher, nach fast 3 Wochen auf einer Sandbank.
Der Wal nimmt Kurs auf den Hafen. Er schwimmt genau in die falsche Richtung, in die Bucht hinein.
Und die Walretter, die wissen in diesem Moment noch gar nichts davon. Es ist noch ganz früh am Morgen. Kaum jemand hat in den Zelten im Hafen von Kirchdorf übernachtet. Die Tierärztin Jenna Wallace erfährt erst jetzt davon.
I literally jumped out of bed, put my clothes on. And Dr. Janine and I went straight to that whale. As soon as I got there, the first thing I did was put on that suit and I was running to the boat.
Sie rennt also zum Boot und dann gibt es Streit im Team. Sie erzählt, dass Sergio Bambarin, der selbsternannte Walflüsterer, das Team davon abhalten will, sofort zum Wal zu fahren. Jenna wird ihm deswegen später noch heftige Vorwürfe machen. Aber einer, der ist schon unterwegs.
This Danny first class was on the first boat out. He had already gone. The most least experienced person was on that boat.
Also in Wallace' Augen ist Danny der unerfahrenste Walretter, aber er ist der schnellste.
Der war der Erste, der sofort da war. Der hat in der Kamera gesehen, er bewegt sich, ist ins Auto gesetzt und ist losgefahren.
Alle wissen, das ist die Chance.
Oliver von der DLRG und die anderen erreichen jetzt den Hafen.
Da war klar, es muss einer die Führung haben. Und das haben wir damals auch direkt so gemacht, dass Frau Wallace die Führung hatte.
So, when I got out there, Danny was more involved with speaking to this animal and the spiritual stuff. And he was on his phone filming himself the majority of the time. The problem was, he was parallel with the animal and driving him into the shallows.
Der Vorwurf? Danny soll zu sehr mit Film beschäftigt gewesen sein und den Wal dabei ins Flache getrieben haben.
Die sind neben dem Wal gefahren und der Wal hat aufs Boot reagiert.
Und dann, mit einem Mal, ist die Bucht voll. 3, 4, 5, immer mehr Boote stellen sich dem Wal in den Weg, um ihn vom Flachwasser fernzuhalten.
Die Tierärztin Jenna Wallace gibt vom Führungsboot aus Anweisungen per Funk. Oliver ist auf dem 2. Boot.
Wir haben das Problem, diese Kirchsee hat 20 Meter Fahrrinne, es ist wie eine Reuse. Wenn der da reinschwimmt, egal wo, landet er immer auf Sand irgendwo, weil überall Landzungen sind. Das heißt, wir müssen ihn durch diese 20 Meter Nadelöhr durchbekommen.
Sie nähern sich mit ihren Booten, schlagen auf den Metallrumpf, um Krach zu machen.
Und das hat top geklappt, dass der dann auch wirklich gedreht ist. Wir hatten erst schwimmt wieder Richtung Bucht, dann ist er wirklich gedreht. Wir konnten mit dem Booten eine Linie seitlich bilden und ihn langsam quasi dahin führen.
Ins Tiefe, Richtung Fahrrinne.
Ja, ich sitze auf diesem Boot. Und dann ist er auch so leicht gegen unser Boot gekommen. Und dann dachtest du so, wow, also so groß und so majestätisch. Wie er da mit jedem Flugenschlag langgeschwommen ist, rauskommt, atmet. Und dann hat er den Kopf so leicht gedreht und habe ich dieses riesige Auge geguckt. Also tellergroß. so, das war Wahnsinn.
In diesem Moment geht Oliver ein Gedanke durch den Kopf. Der will schwimmen. Der will hier raus.
Also, Oliver ist ja keiner von diesen Esoterikern, die sich irgendeine Verbindung zum Wal einbilden. Aber auch er fühlt mit dem Wal. Und ganz ehrlich, ich glaube, mir wird's ähnlich gehen, wenn ich so lange mit der Rettung dieses Tieres beschäftigt wäre. In diesem Fall 3 Stunden lang mit der Eskorte Richtung Freiheit.
Bis fast zum Ausgang, und da legt er sich neben diese Fahrrinne und dann hat er sich da erst ausgeruht.
So knapp vor dem Ausgang. Oliver steht jetzt mit im eiskalten Wasser. Mit einer Sandpumpe versuchen sie, den Wal wieder freizuspülen und in die Fahrrinne zu schieben.
Und dann wurde es 19.30 Uhr und die Jungs haben alles gegeben. Und dann warst du natürlich auch 4 Stunden am Tier und hast du gesehen, wie er atmet. Ne? Wie er auch zwischendurch sich Mühe gegeben hat mit seinen Flippern, mit der Fluke gearbeitet hat. Der wollte das. Er wollte da auch unbedingt weg, was natürlich auch mordsanstrengend für ihn war.
Wo der Wal jetzt liegt, ist das Wasser keinen Meter tief. Es dämmert schon.
Da haben wir das erste Mal gesagt, sage ich so, Leute, jetzt für euch, ich habe noch 30 Minuten, es wird dunkel, wir müssen das hier abbrechen.
That was our chance. And both of those 2 people, for clicks, likes, and to sell stupid books, that was our golden just opportunity.
Das wäre also die Möglichkeit gewesen, sagt Jenna Wallace, die Tierärztin aus Hawaii. Die einzige in dem Moment, die sich wirklich mit Walen auskennt.
And shame on Sergio and Denny first class. Shame on them. The world needs to know their name and that they don't need to ever be around another rescued marine mammal. Ever.
Schande über Sergio und Denny first class, sagt sie. Die sollen nie wieder an der Rettung eines Meerestieres beteiligt sein. Sie hätten diese eine Chance versemmelt, die der Wal hatte.
So sieht das zumindest Jenna Wallace. Als der Wal sich freigeschwommen hatte, habe Sergio sie aufgehalten. Und Danny habe den Wal beim Fotosmachen ins Flache getrieben.
Danny widerspricht den Vorwürfen mit einem TikTok.
Shame on me, shame on you. Hier die ganze Wahrheit. Schau doch mal.
Da sieht man Drohnenaufnahmen von den Booten am Wal. Es ist sehr schwer, da zu erkennen, wer jetzt im Recht war.
Oliver steht hinter Danny. Er hat mir erzählt, dank Danny ist der Wal nicht weiter in die Bucht reingeschwommen.
Auf Social Media bekommt jetzt Danny Beleidigung und Morddrohung. Er würde den Wal nur ausnutzen, für Klicks. In einem TikTok zeigt er ein paar der Kommentare. Er wird da zum Beispiel als Abschaum bezeichnet.
Also nehmt euch eure Kommentare, schiebt sie euch sonst wohin.
Das ist doch verrückt. Das sind ja nicht die ersten Morddrohungen. Danny, die Forscher, Backhaus, alle, die irgendwie beteiligt sind, werden zur Zielscheibe.
Und mit dem Streit zwischen Danny, Sergio und Jenna Wallace zerbricht etwas im Team.
I cannot be held accountable or risk my veterinary license for individuals' mistakes. I cannot have the death of that animal on me.
Sie will den Tod des Wals nicht auf dem Gewissen haben und ihre Zulassung nicht riskieren. Sie verlässt das Team. Die Frau, die für viele die Hoffnungsträgerin war. Wer ist denn jetzt überhaupt noch da?
Ja, die Tierärztinnen Anne Herrschaft und Kirsten Tönnies, Sergio, der Walflüsterer, Danny und eine Handvoll anderer. Und das Team von der DLRG. Oliver macht sich in dem Moment vor allem Sorgen um den Wal. Der liegt ja jetzt am Ausgang der Bucht. Hier müssen sie ihn in kritischem Zustand über Nacht alleine lassen.
Und dann sind wir den nächsten Tag angereist und dann gucke ich so auf die Drohnenbilder. Ich so, wo liegt denn der jetzt? Dann ist da 60 Meter auf diese Landzunge hochgekrabbelt. Das erste Konzept ist gescheitert. Wir können da kein Ponton hinschieben.
Hier, an dieser Landzunge, ist schlicht kein Platz. Alles, wofür sie bis hierher gearbeitet haben, für die Tonne. Sie schmieden einen neuen Plan. Und der klingt wie der Höhepunkt all der wilden Ideen, die das Team bis hierhin ausprobiert hat.
Ein Schwimmdock soll her, eine sogenannte Barge. Ein gigantisches schwimmendes Becken, tonnenschwer, 12 Meter breit, 120 Meter lang, in dem normalerweise kleine Schiffe transportiert werden.
Und dort soll jetzt der Wal rein.
Wir müssen ihm diese Barge besorgen. Wir bauen ihm quasi eine Rinne, dass er da reinkommt. Dann packen wir ihn da rein und fahren wir ihm zur Nordsee.
Klingt ein bisschen wie Gott spielen. Bartscher, Wahlrein und ab in die Freiheit.
Und dann habe ich auch meinen Schiffsführer mal gefragt, du, wo liegt denn so ein Ding? Und dann sagt er, Tangermünde. Ich so, wo ist das denn?
Tangermünde liegt nicht am Meer. Tangermünde liegt an der Elbe. Zwischen Magdeburg und Berlin.
Das sind 500 Kilometer.
Das ist ja ein Riesenweg, die erstmal dahin zu bringen.
Sie setzen alle Hebel in Bewegung. Und tatsächlich, die Bartsch kommt. Für die Strecke braucht sie Tage.
Und es gibt noch ein Problem. So eine Bartsch ist zwar fürs Flachwasser gemacht, aber nicht für so flaches Wasser. Sie kann bis in die Fahrrinne, aber nicht bis an den Wal ran. Also baggert das Team eine Rinne, 100 Meter lang. Sie arbeiten bis zu dem Tag, an dem die Bartsch in der Bucht ankommt.
Dann sage ich, na gut, Leute, haben wir Trockenanzüge für alle organisiert, ne? Und sage ich, jeder, der jetzt hier da ist, muss da ran.
Die Bartsch liegt in der Fahrrinne. Das Heck ist offen, die Rinne ist frei. Alles ist bereit. Jetzt muss der Wal nur irgendwie die 100 Meter überwinden.
Und er liegt mit dem Kopf in die falsche Richtung. Sie wollen ihn drehen. Und zwar mit Muskelkraft.
Womit können wir eigentlich bewegen? Dann kam immer wieder, wir nehmen dafür Schläuche. Und dann sage ich, wie breit müssen die sein?
Oliver telefoniert herum und treibt einen Schlauch auf. Den größten, den es überhaupt gibt. Leer ist der mehr als 20 Zentimeter breit.
30 Personen ziehen an dem Wal, bis er richtig herumliegt. An dem Schlauch, der um seinen Körper geschlungen ist, machen die Helfer nun die Seile fest. Auf der Bartsch ziehen zwei Winden langsam an den Seilen.
Und dann ging das plötzlich. Also, oh, das geht wirklich doch noch. Das könnte klappen. Ne? Also es war wirklich so diese vier Stunden. Ne? Wir haben morgens angefangen. Das könnte klappen.
Meter um Meter geht es voran. Langsam wird es tiefer. Zu tief, um noch stehen zu können.
Und dann fing er an, sich frei zu schwimmen. So, natürlich hat er nach links und rechts geguckt. Und dann sage ich, Jungs, macht alles zu da vorne. Und dann hat es geklappt.
Oben an der Reling steht Oliver und sieht, wie der Wal sich noch einmal mit der Schwanzflosse abstößt und schwimmt.
Dann standen wir oben auf der Barge rauf und dann ist er da reingeschwommen. Und dieses Gefühl, glaube ich, werde ich niemals vergessen, dieses Glücksgefühl. Das war Wahnsinn. Jeder lag sich in den Armen, alle haben geklatscht, gejubelt und dann dieses Arbeitsziel von 13 Tagen, wo jeder gesagt hat, schafft ihr eh nicht. Klappt eh nicht. Und dann schwimmt er da rein. Na, das war schon Wahnsinn. Ich glaube, da hat jeder große Mann mal so fast ein bisschen Pipi in den Augen und dann, wir sind da runter und dann, es war wirklich Hammer.
Den Wal da reinzukriegen, das kam mir damals vor wie die größte Hürde der ganzen Mission. Und die ist jetzt genommen. Den Wal nun in den Atlantik zu ziehen, das sollte ja ein Klack sein mit dieser Bartsch. Scheint so, als wäre die gerade noch rechtzeitig gekommen.
Die Bartsch als Rettung in letzter Minute. Aber sie erweist sich als das genaue Gegenteil. Weil die eigentliche Tierquälerei, die fängt jetzt erst an. Das war die zweite Folge von Wild Crimes. Timmy, die Hoffnung stirbt zuletzt. Autorin bin ich, Nathalie Süß.
Und ich bin Anne Luckmann. Alle Folgen könnt ihr jetzt schon in ARD Sounds hören.
Am besten, ihr abonniert Wild Crimes. Dann verpasst ihr nichts. Und hört euch gerne auch unsere früheren Staffeln an.
Für diese Staffel waren verantwortlich in der Regie Helen Malich.
Für die Technik Anja Beusterin.
Dramaturgische Beratung Lea Utz und Marisa Gierlinger.
Redaktion Eva Lell und Angelika Nöhr.
Wenn ihr Feedback habt oder eure Meinung loswerden wollt, dann schreibt uns gerne an wildcrimes@br.de.
Wild Crimes ist ein Podcast der Redaktion Landwirtschaft und Umwelt im Bayerischen Rundfunk für ARD Sounds 2026.
Halt, noch nicht skippen, ich habe nämlich noch einen Tipp für euch. Habt ihr schon mal davon gehört, dass man ernsthaft vorhatte, mit Atombomben Straßen im Gebirge zu bauen? Das war wirklich so. Nach Hiroshima haben Ingenieure in den USA und in der Sowjetunion an die zivile Nutzung von Atombomben geglaubt. Ob sie es tatsächlich probiert haben, das könnt ihr im Podcast von Alles Geschichte hören. Hört doch mal rein in Alles Geschichte, der History-Podcast. Den könnt ihr euch in ARD Sounds anhören. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.